SWR 2 Forum.
Roms letzter großer Kaiser, wer war Valentinian der Erste? Das ist heute unser Thema mit Gregor Papscher Mikrofon. Er hat Rom nie betreten und die meisten seiner Untertanen kannten ihn nur vom fernen Hörensagen. 11 Jahre lang, von 364 bis 375 nach Christus, lenkte Flavius Valentinianus die Geschicke des römischen Weltreichs vor allem von seiner Residenz in Trier aus. Seine Herrschaft verhalf der Grenzregion an Mosel und Rhein noch einmal zu großem Glanz, ehe das Reich ein Jahrhundert später in den Wirren der Völkerwanderung dann in sich zusammenfiel. Von diesem Kaiser, den kaum jemand kennt, erzählt jetzt eine Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, die heute Anlass für dieses Forum ist. Valentinian der Erste und die Pfalz in der Spätantike. Noch bis Mitte nächsten Jahres ist sie zu sehen. Melanie Herget hat die Ausstellung in Speyer kuratiert. Frau Herget, dieser Kaiser Valentinian war nicht nur damals den meisten Römern mutmaßlich unbekannt, er ist es auch noch heute in der Gegend, in der er doch angeblich so viel bewegt hat, eben in der heutigen Rheinpfalz, ganz im Unterschied etwa zu Kaiser Konstantin dem Großen oder dessen Mutter Helena. Die kennt man, diese Namen. Wie kann das sein?
Das ist eine gute Frage, die ich mir selbst häufig gestellt habe. Und zwar, wenn ich von anderen Leuten gefragt wurde in den letzten Wochen und Monaten über unser Ausstellungsprojekt, dann hieß es häufig: Moment mal, ihr zeigt doch demnächst eine Ausstellung über Valerian. Andere sagten auch, ja, aber Valentin, eure Valentin-Ausstellung, wann beginnt die nochmal? Also es ist in der Tat so, dass Valentinian der Erste in unserer Region unbekannt ist. Man fragt sich wirklich, warum. Das war auch eine der Fragen, die wir uns im Vorfeld gestellt haben, die wir diskutieren wollten und warum auch die Anlass dafür war, dieses Projekt überhaupt anzustoßen.
Mein zweiter Gast, Professor Christian Witschel, Althistoriker an der Universität Heidelberg. Herr Witschel, die Zeitung Die Welt ist ja ganz begeistert von der Ausstellung und spricht von Roms letztem großen Kaiser. Gibt es da wirklich noch einen Herrscher zu entdecken, der schlichtweg vergessen wurde?
Also völlig vergessen ist er in Fachkreisen natürlich nicht, aber er tritt im Bekanntheitsgrad deutlich zurück hinter anderen. Konstantin hatten Sie gerade schon genannt. Mit Konstantin verbindet sich eine der großen welthistorischen Wenden, die Hinwendung zum Christentum. So ein großes Ereignis lässt sich mit Valentinian nicht verbinden. Er war auch nicht so verrückt wie Nero, dem ja auch vor kurzem eine große Ausstellung gewidmet war. Das ist so ein Kaiser, den wahrscheinlich doch so selbst der sprichwörtliche Mann auf der Straße noch kennt, weil er auch etwa in Filmen vorkommt, auch da. Ich kenne keinen Film mit Valentinian dem Ersten als Protagonisten. Dennoch
kommt dann nach der Ausstellung.
Es kommt dann vielleicht nach der Ausstellung. Er war in seiner Zeit ein bedeutender, dynamischer Herrscher, der viel bewegt hat. Wir wissen auch relativ viel über ihn. Es gibt viele Quellen über ihn. Dennoch im allgemeinen Bewusstsein tritt er einfach hinter diesen anderen, durch ihre Exzentrizität zum Teil noch markanteren Herrscherfiguren zurück.
Wir werden uns gleich mit diesem Mann etwas näher beschäftigen. Man muss vielleicht auch sagen, wir haben uns vor der Sendung schon darüber unterhalten, wie sprechen wir diesen Namen eigentlich aus? Sagen wir Valentinian, das hätte ich spontan gesagt, oder folgen wir sozusagen dem Lateinischen und sagen Valentinian? Das machen wir jetzt. So, keine Antike ohne einen Archäologen in der Runde. Und deshalb begrüße ich Dr. Ulrich Himmelmann von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Speyer. Ja, Herr Himmelmann, wo in der Rheinpfalz gibt es denn Orte, die heute noch in Verbindung mit Kaiser Valentinian stehen? Wo lässt er sich gewissermaßen noch erspüren?
Tatsächlich gibt es einige Orte, die man direkt oder indirekt zumindest mit ihm in Verbindung bringen kann. Ganz vorne Altrip, das heutige Altrip, in der Antike Alta Ripa als Ortsname, war in der Spätantike eine bedeutende Festung, ein großes Kastell, was tatsächlich unter Valentinian errichtet wurde. Und wir können diesen Platz ganz dezidiert auch archäologisch mit ihm in Verbindung bringen, da wir dort Felldaten von Hölzern haben, die in einen Brunnen verbaut waren, die sich genau in seine Regierungszeit festlegen können. Und wir andererseits aus den Schriftquellen, mein Kollege Herr Witschel kann Ihnen da sicherlich noch mehr dazu sagen, ziemlich genau wissen, dass der Kaiser sich dort an bestimmten Daten auch aufgehalten hat. Somit können wir dieses Bauwerk tatsächlich, und das ist ein relativer Ausnahmefall, recht genau mit ihm auch als Person in Verbindung bringen und durchaus auch mit seiner Zeit. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Fundorte, die wir zumindest über archäologische Quellen genau in die Zeit datieren können. Und man kann tatsächlich sagen, Valentinian hat ein gewisses archäologisches Erbe in der Pfalz hinterlassen.
Na, dann beginnen wir doch mal weiter zu graben. Und bevor wir über den Kaiser selbst sprechen, müssen wir erstmal eine Vorstellung kriegen, vielleicht über welche Zeit, welches Gebiet Wir reden, Herr Witschel, die Pfalz oder Rheinpfalz in der Spätantike. Über welchen Teil des Römischen Reichs sprechen wir da?
Also die heutige Pfalz ist in der Spätantike ein Teil einer Provinz am Rhein, die Germania Prima heißt. Und die Hauptstadt dieser Provinz befand sich in Mainz, in Mogontiacum. Wenn wir das größere regionale Umfeld betrachten, dann sind wir hier also im gallischen Raum. Und die wichtigste Metropole in Nordgallien ist die Stadt Trier, die über erhebliche Strecken des 4. Jahrhunderts und eben auch unter Valentinian auch als Kaiserresidenz gedient hat. Und wenn wir noch etwas weiter aufblenden, dann sind wir im Westteil des Römischen Reiches. Das Römische Reich wird im 4. Jahrhundert in der Regel von mehr als einem Herrscher regiert. So ist das auch unter Valentinian, der sich die Herrschaft mit seinem Bruder Valens teilt. Und Valentinian hat eben als der ältere Bruder das Recht der Wahl gehabt und er hat sich für den Westen des Römischen Reiches entschieden.
Wer sich jetzt nicht täglich mit der Materie beschäftigt, der denkt beim Römischen Reich nördlich der Alpen immer an diese Blockbuster aus Hollywood, die man vor Augen hat, also im Verbund vielleicht mit Tacitus, den man noch kennt aus der Schule. Das war so lebensgefährliches Niemandsland, viel Wald, viel Sumpf, kurz das war Barbarenland. Wie muss man sich die Gegend in der Spätantike vorstellen? War das eine Ansammlung von militärischen Stützpunkten oder war das eine politisch, kulturell, wirtschaftlich entwickelte Region?
Ja, eben ganz und gar nicht. Wir haben hier in der Zeit, als Valentinian tatsächlich hier die Bühne betritt in der Pfalz, haben wir bereits mehrere Jahrhunderte römischer Herrschaft hinter uns. Das heißt also, hier gibt es schon eine reiche Geschichte. Also das ist etwa der Zeitraum, den Sie vom 17. Jahrhundert bis heute bei uns haben. So lange, überlegen Sie mal, wie viel sich da in Deutschland alles verändert hat in dieser Zeit. Und so lange war diese Gegend bereits unter römischer Herrschaft. Das heißt, da sind nicht nur Gemeinwesen entstanden, da sind Rechtssysteme durchgesetzt worden und in die Bevölkerung reingekommen. Sie haben auch jede Menge Migration bereits hinter sich gehabt. Leute sind aus fernen Ländern hierher gezogen, sind hier sesshaft geworden, sind bereits Einheimische geworden und sie haben da eine entwickelte Gesellschaft, die gerade zu dieser Zeit eine heftige Krise hinter sich hatte und genau in dieser Phase tritt Valentinian hier auf den Plan.
Freigeld, sind diese vier Jahrhunderte eine Fundgrube gewesen für Sie? Bei der Konzeption der Ausstellung?
Definitiv, denn wir haben hier tatsächlich auf sehr viel archäologisches Material zurückgreifen können auch. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir ein sehr reichhaltiges Depot haben. Das Deutsche Museum der Pfalz hat bis in die 50er Jahre hinein selbst gegraben, bevor im Zuge der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz eben auch die Landesarchäologie neu gegründet wurde und mit den Aufgaben der Grabenarchäologie betraut worden ist. Und seit 2014 haben wir ein gemeinsames Depot, das Historische Museum der Pfalz und die GDKE, die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Und auf dieses reichhaltige Depot konnte ich mich stützen bei der Auswahl der Exponate für die Ausstellung. Das war natürlich ein großer Schatz, den ich nicht immer zur Verfügung habe. Häufig ist es so, dass wir bei der Konzeption von Ausstellungen darauf angewiesen sind, sehr viele externe Leihgaben zu recherchieren und auch viele andere Häuser darum zu bitten, Leihgaben entleihen zu dürfen. Doch wir haben uns im Vorfeld sehr bewusst dafür entschieden, die Pfalz in den Mittelpunkt unserer Ausstellung zu stellen und auch andere Gebiete, die jetzt etwas weiter weg sind, eher außen vor zu lassen. Und für uns war die Pfalz wichtig und da hatten wir tatsächlich unseren hauseigenen Schatz zur Verfügung, aus dem wir auswählen konnten.
Was ist die Hauptattraktion der Schau?
Oh, es gibt einige. Es gibt einige. Ich denke, eine der
Alles andere hätte mich jetzt verwundert.
Ich denke, eine der Hauptattraktionen ist der, denke ich, recht bekannte Brotstempel von Eisenberg. Eisenberg hatte einen Burgus, eine Kleinfestung und die wurde tatsächlich im Jahr 1919 von Friedrich Sprater, einem ehemaligen Direktor unseres Hauses, ergraben. Und bei diesen Grabungen kam ein kleiner Stempel zum Vorstein. Und dieser Stempel hatte ein Christogramm auf der einen Seite und netterweise eine an vier Seiten umlaufende Umschrift, die eben sagte, auf das Brot zu drücken, gebrauche mich glücklich. Das sagt uns, es ist ein Brotstempel gewesen, der offenbar dazu gedacht war, im Abendmahlritus ein Brot zu kennzeichnen. Und das ist tatsächlich für die Pfalz der älteste archäologische Nachweis, dass wir hier bereits zu diesem Zeitpunkt Christen der Region hatten.
So, und Herr Witschel, wenn wir jetzt nach der Bedeutung der Provinz für das Gesamtreich fragen, dann war es doch wahrscheinlich so, dass die Pfalz in erster Linie eine militärische Bedeutung hatte als Außenposten des Reichs, oder?
Das ist unzweifelhaft richtig.
Sind wir da schon mitten in der Völkerwanderung eigentlich?
Ja, das ist immer so ein bisschen eine Definitionsfrage. Der ganze Begriff Völkerwanderung ist in den letzten Jahren, wie so vieles, auch in die Kritik geraten. Sind es denn wirklich wandernde Großvölker, die diese Zeit bestimmen? Wir haben eigentlich am Rhein zunächst einmal relativ stabile Verhältnisse. Links des Rheines ist das Römische Reich und rechts des Rheines leben Bevölkerungsgruppen, die seit dem späten 3. Jahrhundert als Alamannen bezeichnet werden. Diese Alamannen werden in den römischen Geschichtsquellen immer als besonders wilde und gefährliche Gegner dargestellt. Das spielt gerade in der Zeit Valentinians dann eine große Rolle, der mehrfach Feldzüge gegen diese Alamannen durchführt. Wenn man dann etwas genauer hinschaut, in dieselben Quellen im Übrigen, dann sieht man, dass es eben nicht nur Konfrontation, sondern auch vielfältige Formen der erzwungenen oder auch freiwilligen Kooperation gab. Es werden Verträge mit diesen alemannischen Anführungen abgeschlossen. Es gibt viel Bewegung von Menschen, aber auch Gütern über die Rheingrenze hinweg. Das können wir dann auch im archäologischen Befund gut sehen. Es ist also durchaus, wir haben es einen Grenzraum genannt, ein durchaus in vielfältiger Hinsicht auch offenen Grenzraum. Dennoch, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, die militärische Sicherung dieser Außengrenze des Römischen Reiches spielt eine wichtige Rolle, gerade unter Valentinian, der sich ja auch als Festungsbauer, wir hatten vorhin das Beispiel Altrip schon erwähnt, hervorgetan hat.
Jetzt fragt man sich natürlich, wie lässt sich so eine Grenzregion, so ein Teil des Reichs regieren, kontrollieren, zusammenhalten? Herr Himmelmann, Rom war weit weg, damit auch der Staat, die staatlichen Institutionen, wie eigenständig, wie autonom war das Gebiet?
Nun, Rom spielte in dieser Zeit als, sag ich mal, Regierungssitz keine überragende Rolle mehr. Also Valentinian war nicht ohne Not niemals in Rom, zumindest wissen wir nichts davon. Also wenn er da mal war, dann war es kein Ereignis, was besonders berichtenswert war. Und auch seine Vorgänger und Nachfolger haben die Stadt nicht mehr als Regierungssitz wirklich benutzt. In der Spätantike war die Regierung relativ mobil geworden, hat sich oft auch in Gegenden begeben, in denen es Probleme gab. Das hat man auch von spätantiken Herrschern erwartet, dass sie dorthin gehen und sich um die Probleme vor Ort kümmern. Und das mag möglicherweise Valentinian auch dazu bewogen haben, in diese Gegend zu kommen.
Ich würde sagen, im 4. Jahrhundert, in dem wir uns ja hier befinden, haben wir doch noch einen relativ starken Staat, zumindest dem Anspruch nach. Ob er das in alle Verästelungen vor Ort auch immer durchsetzen kann, ist dann eine andere Frage. Aber Herr Himmelmann hat es ja gerade gesagt, gerade auch dadurch, dass die Kaiser sich jetzt sehr viel in der Peripherie aufhalten, des Reiches, nicht mehr in Rom sitzen, sondern vielfach von Trier aus regieren und dann eben wie Valentinian selbst jeden Sommer an den Rhein kommt und dort persönlich Feldzüge anführt oder Festungsbauarbeiten überwacht, haben wir ja noch eine hohe Präsenz des Kaisers selbst und damit natürlich auch anderer staatlicher Organe in der Region. Also ganz grundsätzlich würde ich jetzt mal nicht von einem Rückgang der Staatlichkeit im 4. Jahrhundert ausgehen. Nochmal, wie sich das dann im kleinräumigen Gebieten auswirkt, das ist dann eine Frage, die man nochmal getrennt davon und mit einem detaillierteren Blick betrachten muss.
Ja, Frau Herget, da entdeckt jetzt Ihre Ausstellung also einen Kaiser, den heute kaum jemand kennt, Valentinian der Erste. Dem ist es offenbar gelungen, das Reich nach außen abzusichern und nach innen eine große Autorität zu entwickeln. Erzählen Sie uns, wer ist dieser Mann?
Wer ist Valentinian der Erste? Er ist zum einen ein recht typischer spätantiker Herrscher. Man ist eigentlich von den Kaisern der frühen Kaiserzeit gewohnt, dass das Herrscher waren, die aus Senatorenfamilien standen, die eben auch von Rom aus regierten. Und das ist Valentinian der Erste alles nicht. Er entstammt einer Militärfamilie, könnte man sagen. Sein Vater Gratianus war ebenfalls im Militärdienst tätig. Und er ist seinem Vater auch in dieser Richtung gefolgt, genau wie sein Bruder Valens. Die Familie stammt aus Pannonien, also einer Region, die man heute mit weiten Teilen Ungarns und Kroatiens in Verbindung bringen würde. Und er ist dann bereits 340 seinem Vater gefolgt auf einen Posten in Afrika, ist dort auch einige Jahre geblieben, bevor er einen ersten Aufenthalt in Nordgallien hatte. Dort ging es ihm nicht ganz so gut. Er war in eine Intrige verwickelt, wurde sozusagen aus dem Dienst entlassen und begab sich zunächst zurück nach Hause, nach Pannonien. Was dort passierte, wissen wir heute nicht mehr ganz so genau. Darüber schweigen die Quellen im Wesentlichen. Wir wissen aber, dass in dieser Zeit sein erster Sohn Gratian geboren wurde. Und wenige Jahre später können wir ihn dann wieder fassen unter Julian, unter Kaiser Julian, der ihn eben auch erneut in den Militärdienst gestellt hat. Ja, und auch da gab es wiederum Auseinandersetzungen in Gallien. Also eine durchaus kriegerische Epoche. Und als dann Julian verstarb und Jovian an die Macht kam und auch Jovian nur sehr kurz auf dem Herrscherthron saß, passierte es, dass sozusagen im Vorderen Orient tatsächlich Valentinian zum Kaiser ausgerufen wurde. im Jahr 364 und das war eine große Wende, natürlich.
Herr Witsch, im Katalog schreiben Sie, Valentinian sei ein typischer Herrscher der Spätantike. Was meinen Sie, was ist typisch?
Eben diese Herkunft aus der Provinz und nicht aus Rom oder aus Italien, die Herkunft aus einem militärischen Background. Man könnte ihn mit einigem Recht auch als einen Soldatenkaiser bezeichnen. Er kommt aus dem soldatischen Milieu. Soldaten spielen auch eine große Rolle bei der Erhebung zum Herrscher. Auch das haben wir ja gerade schon gehört. Die eigentliche Proklamation, die Einsetzung zum Herrscher findet vor dem versammelten Heer statt. Der Senat spielt da natürlich überhaupt keine Rolle mehr. Etwas anderes hat Herr Himmelmann vorhin schon hervorgehoben. Auch dafür steht Valentinian, dieses In-Bewegung-Sein. Der Kaiser kommt aus dem Osten dann langsam in den Westen, residiert dann noch ein Jahr etwa in Mailand, geht dann nach Gallien, da hält er sich auch wieder an verschiedenen Orten auf, bevor er dann seine Hauptresidenz für einige Jahre in Trier aufschlägt, um dann am Ende seiner Regierungszeit wieder nach Pannonien zurückzukehren. Also ein Kaiser in Bewegung, den wir hier sehen können. Dann etwas, was für die Spätantike natürlich auch typisch ist. Er war ein Christ. Darüber werden wir uns wahrscheinlich noch nachher kurz unterhalten. Die ganze Christianisierung des Römischen Reichs ist ja einer der ganz großen Vorgänge, die das 4. Jahrhundert prägen. Und er war eben ein Kaiser, der noch sehr stark auf die militärische Legitimation als Kriegsherr und Festungsbauer und Besieger der Alamannen gesetzt hat. All diese Elemente können als durchaus typisch für spätantike Herrscher gelten.
Ja, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen klären. Valentinian war eben, Sie haben es gesagt, kein Mann aus dem Adel, letztlich ein Aufsteiger aus der Provinz mit militärischem Hintergrund. Wie wird so ein Mann Kaiser?
Also wir wissen das relativ genau bei ihm. Frau Herget hat die Ausgangssituation schon geschildert. Der Vorgänger, nur kurzlebige Vorgänger Jovian, stirbt, relativ überraschend. Dann gibt es eine Art Vakuum. Ja. Es gibt keinen designierten Nachfolger. Und dann treffen sich die hohen Zivilbeamten und Militärs des Reiches und halten eine Art Wahlversammlung ab. Und dann wird diskutiert, der spätantike Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus, so wichtigste Quelle für diese Zeit, berichtet das ziemlich ausführlich. Dann wird diskutiert, es werden verschiedene Namen ins Spiel gebracht. Valentinian ist nicht der einzige mögliche Kandidat. Und am Ende einigt man sich aus Gründen, die wir auch nicht ganz klar dann mehr nachvollziehen können. Er ist zu dieser Zeit ein relativ hochrangiger Offizier der kaiserlichen Garde, aber jetzt nicht die einzige mögliche Wahl, aber man einigt sich dann am Ende auf ihn. Hm. Und dann wird er dem Heer vorgestellt und das proklamiert ihn dann offiziell zum Kaiser.
Und was weiß man jetzt über diesen Kaiser? Wie war der so? War das ein gerechter Herrscher? Und da habe ich gelesen, ist ja ein gerechter, aber auch äußerst brutaler Herrscher, soll ein Choleriker gewesen sein, stimmt das?
Brutal würde ich jetzt vielleicht ein etwas hartes Wort, aber es ist in der Tat, wird über ihn berichtet, er sei tatsächlich hart vorgegangen gegen einige Missstände. Das wird durchaus auch von ihm gesagt. Man sagt ihm aber auch nach, dass er durchaus gerecht war, dass er Provinzabgaben zum Beispiel erlassen hat den Bewohnern und dass er milde auch walten ließ gegenüber sie. Man sagt ihm aber auch nach, dass er beispielsweise in Religionsfragen sich sehr zurückgehalten hat. Also gibt durchaus ein Bild von ihm wieder, eines gerechten Herrschers, aber eines, der durchgreifen kann, wenn er muss.
Und das, was wir von Valentinian wissen, das ist verlässlich?
Das dürfen Sie einen Historiker nicht so direkt fragen. Das sind natürlich alles zunächst mal Erzählungen über ihn. Ja? Und andererseits Dinge, wie er selbst gesehen werden sollte. Wir haben natürlich etwa auch Bildnisse von ihm, gerade auf den Münzen. Wir haben auch ein ganz wichtiges Stück, von dem wir sehr, sehr froh waren, dass wir es in letzter Sekunde noch bekommen konnten, nämlich einen Porträtkopf, der wahrscheinlich tatsächlich Valentinian darstellt. Aber diese antiken Porträts sind auch immer Idealzeichnungen, wie er gesehen werden wollte, nicht wie er ausgesehen hat unbedingt. Also wir bekommen immer nur Annäherungen an einen solchen Mann. Aber wir, wie gesagt, erfahren relativ viel. Ammianus Marcellinus, unsere wichtigste Quelle, der Name wird jetzt häufiger auftauchen, ist so ein bisschen gespalten in seinem Urteil über ihn. Auf der einen Seite betont er das, was Frau Herget gerade schon gesagt hat, diese Dynamik, das Durchgreifen. Auf der anderen Seite wirft er ihm eben aber auch vor, dass er immer wieder auf korrupte Beamte hereingefallen sei und diese Cholerik, das hatten Sie auch schon kurz angesprochen, kommt auch immer wieder vor. Er soll eben zu Zornesausbrüchen geneigt haben, die ihm dann auch geschadet haben, denn sein Tod wird auch durch einen solchen Erfall geführt. Er ärgert sich so über eine Gesandtschaft von germanischen Quaden, dass er, das wird sehr ausführlich beschrieben, dann zornrot anläuft und dann eine Art Herzinfarkt, Schlaganfall oder was es auch medizinisch genau gewesen sein soll, aber er leidet auf jeden Fall einen schweren Schlag dadurch, dass er sich so wahnsinnig darüber aufregt.
Frau Herget, wie macht man aus so einem Biopic eine Ausstellung?
Mit viel, viel Recherche und Vorarbeiten. Also wir haben uns ja vor 2,5 Jahren das erste Mal darüber ausgelassen, wie wir das umsetzen möchten und brauchten eigentlich erstmal eine klare Linie. Eine klare Linie hinsichtlich der Themenauswahl, die wir besprechen möchten und zeigen möchten. Eine klare Linie hinsichtlich der Zeit, die wir thematisieren möchten und der geografischen Ausdehnung. Das waren wichtige Vorarbeiten, die wir uns gesetzt haben. Einiges hatte ich ja bereits anklingen lassen, dass wir uns tatsächlich auf die Pfalz als Kerngebiet der Ausstellung konzentrieren möchten. Auch den Rahmen haben wir eingegrenzt. Wir hätten ja problemlos die gesamte Spätantike behandeln können, aber auch aufgrund der Größe der Ausstellung haben wir recht früh gesagt, das grenzen wir tatsächlich ein auf die Mitte des 4., bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. Und thematisch haben wir uns natürlich gefragt, was macht die Pfalz spannend? Natürlich beginnt es damit mit der Frage, wer war Valentinian? Wir stellen unseren Hauptprotagonisten noch erstmal vor. Wir stellen auch vor, wo er überall war. Wir stellen die Kaiserresidenz in Trier in Kürze vor. Wir thematisieren sein Festungsbauprogramm. Aber unser Hauptschwerpunkt liegt in der Tat darauf, wie lebte man in der Pfalz? Wie starb man auch in der Pfalz? Welche verschiedenen Regionen, welche Typen von Ansiedlungen, also Vici, Villae Rusticae, all dies wollten wir vorstellen. Das tun wir auch in der Ausstellung.
Mhm. Herr Himmelmann, ja, wie hat es sich denn gelebt in der Rheinpfalz in der Spätantike? Nach allem, was wir hier besprechen, wurde ja andauernd gekämpft. Die Herrschaft Valentinians ist eine einzige Abfolge von Kriegszügen. War das entsprechend eine Gesellschaft in Waffen?
Na, also ich denke, für die Menschen, die damals gelebt haben, war es eher eine Zeit der Konsolidierung nach einer sehr schwierigen Phase. Also wir wissen vor allem wiederum von antiken Schriftstellern, aber auch aus dem archäologischen Befund, dass es um die Mitte des 4. Jahrhunderts verbunden mit der Machtergreifung eines Generals namens Magnentius, der hier zusammen mit seinem Bruder sich zum Gegenherrscher, gegen einen regulären Kaiser aufgeschwungen hatte um 350 herum, dass es da zu bürgerkriegsartigen Zuständen und schweren Verwüstungen gekommen sein muss. Die werden in den Berichten sehr, sehr breit dargestellt und sehr umfassend. Wir haben im archäologischen Befund auch nochmal extra für die Ausstellung das überprüft und konnten solche Verwüstungen durchaus feststellen. Vielleicht nicht ganz in der Intention, in der sie eben beschrieben sind. Aber die Menschen werden in den 20 Jahren vor oder in den letzten 15 Jahren vor dem Auftreten Valentinians hier sicherlich schlechter gelebt haben als in der Zeit. Und alles, was wir aus den Quellen ablesen können, scheint es in valentinianischer Zeit eher zu einer Beruhigung, zu einer Konsolidierung gekommen sein. Ansonsten haben wir in dieser Phase praktisch überkommene römische Traditionen. Wir haben ein mehrgliedriges Siedlungswesen. Wir haben die großen Städte, die auch eine gewisse Verwaltungsstruktur besitzen, die Civitatis. Da ist das heutige Speyer vorneweg zu nennen im Bereich der Pfalz. Wir haben ein Netz sogenannter Vici, das heißt kleinstädtischer bis dörflicher Siedlungen, die als Unterzentren, aber auch als Marktorte und für Handwerker eine wichtige Rolle spielten. Und dann haben wir ein ländliches Leben, was in der Pfalz sich auf sehr, sehr zahlreiche Villae Rusticae, also auf Landgüter unterschiedlicher Größenordnung, an die manchmal auch kleine Dörfer noch angegliedert waren, in denen Landarbeiter oder ähnliche Leute, die im Umfeld von so einer Villa was zu tun hatten, lebten. Da haben wir eine große Anzahl spezialisierter Betriebe, die sicherlich auf Weidewirtschaft oder auf Weinbau oder ähnliches, in einigen Betrieben lässt sich das auch wirklich nachweisen, was die da tatsächlich gemacht haben, bis hin zu wirklich kleinen Bauernhöfen. Das ist so die Bandbreite, mit der man da lebt.
Mhm. Herr Wischel, wir haben jetzt vorhin schon kurz über die militärische Bedeutung gesprochen, der Region in der Ausstellung begegnet Valentinian ja vor allem als Militärstratege, als Festungsbauer. Wie genau ist es ihm denn gelungen, das Reich zu verteidigen? Woher kam auch die größte Bedrohung? Vorhin war von den Alamannen die Rede, die als besonders furchterregend galten. Waren sie das wirklich, diese Bad Barbarians?
Also zumindest so werden sie dargestellt. Und jetzt kann man sich darüber streiten, und das tun wir auch nach wie vor in der wissenschaftlichen Diskussion, ob diese Alamannen tatsächlich so eine Riesenbedrohung für das Römische Reich waren, wie sie immer wieder dargestellt werden. Wenn es zu einer direkten Konfrontation, sozusagen in offener Feldschlacht kommt, und das passiert auch manchmal, 357 etwa, im Zuge dieser von Herrn Himmelmann gerade erwähnten sogenannten Magnentius-Wirren, kommt es mal zu einer großen Schlacht zwischen Julian, den hatten wir auch schon kurz erwähnt, der damals am Rhein die Dinge regeln sollte, und 7 alamannischen Anführern, Schlacht bei Straßburg, die gewinnen die Römer relativ einfach, weil sie militärisch immer noch haushoch überlegen sind. Womit sie größere Schwierigkeiten haben, sind so kleinere marodierende Banden, die man erstmal aufspüren muss, wenn die ins Römische Reich eingedrungen sind. Da hilft dann zum Teil nur noch die Selbsthilfe. Auch das hatte, wenn man vorhin schon kurz mit den befestigten Villen etwa angesprochen. Aber an sich ist das Römische Reich militärisch immer noch weitaus überlegen, zumindest diesen Alamannen. Man muss auch noch dazu sagen, Kaiser Julian, den hatten wir ja vorhin auch erwähnt, der war zu Tode gekommen im Jahre 363 bei einem Feldzug in einer ganz anderen Region des Reichs, nämlich gegen die Perser, das neue persische Reich der Sassaniden, jenseits des Euphrat. Das war eigentlich ein sehr viel gefährlicher Gegner für das Römische Reich, weil das war ein organisierter Staat, mit dem es immer wieder Auseinandersetzungen gab. Und dieser Tod Julians endet dann in einer ziemlich schmählichen Niederlage für das Imperium Romanum. Es muss ein Frieden geschlossen werden von Jovian, dem Nachfolger, bei dem das Römische Reich auch eine ganze Reihe von Gebieten verliert. Und man kann durchaus die These entwickeln, dass Valentinian, als er sich dann auch entscheiden musste, welchen Reichsteil nehme ich denn nun, sich gerade nicht für den Osten, obwohl der inzwischen eigentlich der bedeutendere Reichsteil war, entschieden hat. Da hätte er nämlich auch dann dieses Erbe dieses schmählichen Perserfriedens geerbt, sondern sich den Westen genommen hat, weil da mit den Alamannen ein Gegner mit Renommee zur Verfügung stand. Ja, die galten als furchterregend, die man aber eben durchaus auch bezwingen konnte.
Militärischer Ehrgeiz?
Militärischer Ehrgeiz spielt bei, oder auch Legitimation. Wir haben ja vorhin schon gehört, er war ein Parvenu, ein Emporkömmling. Er hatte keine große Familie, auf die er verweisen konnte. Er hat ja auch keine wahnsinnige militärische Karriere gemacht. Frau Herget hat ja vorhin seinen Lebensweg vor der Regierungsübernahme aufgezählt. Er war mehrere Jahre im Ruhestand sozusagen gewesen. Also er konnte auch da noch nicht so wahnsinnig viel vorweisen. Er brauchte jetzt dringend Siege und etwas, was er militärisch vorweisen konnte. Und da waren offensichtlich die Alamannen ein sehr günstiger Gegner für ihn.
Immerhin hat er seinen Bruder ein paar Jahre überlebt, nicht? Also Valens ist...
Nee.
Valens hat ihn überlebt.
Allerdings, wenn wir das noch kurz erwähnen, der Tod des Valens, das ist nun auch ein großer Wendepunkt in gewisser Hinsicht der römischen Geschichte. Valens stirbt 3 Jahre nach Valentinian in der Schlacht von Adrianopel, Sommer 378, gegen die Goten. Vielfach lässt man nach wie vor eben den Beginn der Epoche der Völkerwanderung eben mit dieser vernichtenden Niederlage des oströmischen Heeres bei Adrianopel, also in der Nähe von Istanbul, gegen die Goten beginnen. Da passieren dann also nochmal ganz andere Dinge.
SWR2 Forum. Roms letzter großer Kaiser, wer war Valentinian der Erste? Das ist heute unser Thema. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer versucht Antworten mit einer neuen Ausstellung. Und Frau Herger, das ist ja erstaunlich, klang ja auch schon an, dass einerseits die Waffen regieren, andererseits jetzt auch die Ausstellung von einer Blütezeit handelt, davon spricht, das geht beides zusammen. Worin bestand die Blüte, zu der Valentinian der Region verholfen hat, wenn man sich vor Augen führt, er hat von Trier aus regiert, eine ansehnliche Residenz. Galt das auch für andere Teile der Peripherie, also dass man generell von einer Blütezeit sprechen kann? Wie muss man sich's vorstellen genau?
Da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also Herr Himmelmann hat ja bereits auf die sogenannten Magnentius-Viren verwiesen, die ja 10, 20 Jahre vor dieser Zeit Valentinians lagen. Und diese Magnentius-Viren haben sicher nach 1 oder 2 Jahren deutlich länger gewirkt. Die haben 10, 20 Jahre gewirkt. Und nun sah man sich in der Region mit einem neuen spätantiken Herrscher konfrontiert, der eben nicht in Mailand oder am Jahr oder sonst irgendwo residierte, sondern eben im vergleichsweise nahen Trier, der auch in Trier einiges an Baumaßnahmen initiiert hat, die auch aufs Umland ausgewirkt haben. Es war wiederum ein Herrscher, der eben auch diese Alamanneneinfälle, die er trotz allem gab, eindämmte, indem er eigentlich in jedem Jahr Feldzüge über den Rhein unternommen hat, der ein Festungsbauprogramm initiierte und all das wirkte nach. Und die Bevölkerung in der Grenzregion sah sich nun sozusagen einer verhältnismäßigen Stabilität gegenüber dieser Krisenregion, die sie vorher eben vorgefunden hat. Und das führte letztlich dazu, dass man meinetwegen in Villae Rusticae durchaus auch im 4. Jahrhundert noch fassen kann, dass einige Villen ausgebaut wurden und nicht verlassen wurden. Das macht man nur, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man lebt in einer Region, in der man sich sicher fühlen kann. Und das ist mehr oder weniger ein Zeichen für diese späte Blüte letztlich. Dass während den Jahren zum einen dieses Sicherheitsgefühl durchaus der Region auch vermittelt hat und eben auch einen wirtschaftlichen Impuls auch durchaus geliefert. Denn diese ganzen Anlagen mussten ja auch irgendwo gebaut werden. Irgendwo musste das Holz her, die Steinmaterial her, die Ziegel her, die man auch dafür brauchte, um die Dächer zu decken oder ähnliches weiter mehr. All das sind Elemente, die dazu beigetragen haben, dass wir heute von einer zwar kurzen Blüte sprechen können, aber durchaus von einer Phase der Stabilität, in der es der Region gut ging.
Ganz kurz nochmal zu Trier. Herr Himmelmann, seit Beginn des 4. Jahrhunderts ausgebaut, kann man sagen, in den 60er, 70er Jahren erlebt Trier so eine Art Höhepunkt, ist die Residenz auf dem...
dieser Phase nochmal massiv ausgebaut. Also viele der Großbauten, die wir in Trier
heute kennen. Was war das für eine Stadt?
Nun, das war eine Stadt mit langer römischer Tradition, die bestand schon seit dem 1. Jahrhundert. Stadt wirklich tatsächlich ist schon früh mit Stadtmauern ausgestattet worden. War schon vorher eigentlich im Grunde genommen so groß wie die heutige Trierer Altstadt. Also so groß oder noch ein ganzes Stückchen größer sogar nach Süden hinaus. Wir haben im 4. Jahrhundert dann zwei Phasen, wo das praktisch sichtbar zu einer Kaiserresidenz wird. Die erste, die Großbauten hinterlassen hat, war die konstantinische Phase. Konstantins Vater und später auch Konstantin noch in der Tetrarchie waren längere Zeit dort vor Ort gewesen, hatten einige Bauten begonnen, die aber, soweit wir das sehen können, dann unvollendet häufig und als Bauruine erstmal stehen blieben und in der Zeit Valentinians bzw. seines Sohnes Gratians dann vollendet oder weiter ausgebaut wurden. Und am Ende dieser Phase hatte Trier fast alle Bestandteile oder eigentlich alle Bestandteile, die man in der Spätantike für eine Kaiserresidenz brauchte. Also einen Palastbezirk, eine Aula, in der der Kaiser Empfänge veranstalten konnte, Bauten, die man zur Kommunikation mit dem Volk brauchte, wie einen Zirkus, also eine Wagenrennbahn, wie in Rom ein Amphitheater, was bereits vorhanden war in Trier vorher, prächtige Thermenanlagen, all diese Dinge und auch eine Reihe großer Villen im Umland von Trier, von denen einige nachweislich von Valentinian besucht oder gar bewohnt wurden.
Weiß man, wie viel Einwohner Trier damals hat?
Ach, Einwohnerzahlen in der Antike zu schätzen, ist ein wahnsinnig schwieriges Geschäft.
Machen Sie es trotzdem.
Vielleicht so 60.000 bis 80.000. Mhm. Ich wollte noch kurz etwas anschließen. Also diese Pracht, die wir in Trier selbst und in der Umgebung, etwa in diesen großen Villen, in denen sich zum Teil auch Valentinian, auch das wissen wir wiederum sicher, zum Teil auch aufgehalten hat, in Konz etwa, im Zusammenfluss von Saar und Mosel. Diese Pracht finden wir jetzt in der Pfalz in diesem Umfang nicht. Und man muss auch, ich muss nochmal anschließen an das, was Frau Herget gesagt hat, ein etwas differenzierter Blick. Ja, es kommt zu einer Konsolidierung, ganz eindeutig. Es kommt zu einem gewissen Wirtschaftsaufschwung, aber die Siedlungen sehen dann nicht mehr ganz genauso aus wie zuvor. Wir wissen inzwischen, dank der Arbeit der Archäologen vor allen Dingen da noch detaillierter Bescheid. Wir haben uns etwa den Vicus, also diese dorfähnliche Siedlung von Eisenberg, das kann Herr Himmelmann vielleicht gleich nochmal etwas näher ausführen, der sehr umfangreich ausgegraben worden ist in den letzten Jahren. Früher hatte man immer gedacht, da sei nach der Mitte des 4. Jahrhunderts außer dieser Kleinfestung, diesem Burgus, gar nichts mehr gewesen. Das können wir inzwischen so sehen. Nein, das ist nicht so. Die Siedlung besteht fort, aber sie hat sich eben auch deutlich verändert. Es gibt dann eben auch Gebäude, die früher wichtig waren und jetzt in Ruinen liegen oder die nur notdürftig wiederhergestellt worden sind. Es sieht in gewissem Sinne manches in der Spätantike etwas schäbiger aus. Wir haben das auch versucht, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt der Ausstellung noch, diese Lebensbilder, die wir an verschiedenen Stellen zeigen. Wir haben auch versucht, diese Seite Kontinuität, auf der anderen Seite aber auch Veränderungen auch so ein bisschen im Bild einzufangen.
Mhm. Weil ich da vielleicht gerade zu Eisenberg nochmal einhaken möchte, sehr viel schlechter ist das nicht, was da gebaut wird. Es ist nur weniger. Wir haben offensichtlich weniger Bevölkerung. Also es sind Leute entweder weggezogen oder gestorben. Der Ort ist kleiner, aber die Häuser, die errichtet werden, haben einen, sag ich mal, gehobenen römischen Standard. Es gibt dort Häuser mit Fußbodenheizung, Häuser mit Wandmalereien. Das sind edle Baumaterialien, also auch importierte Marmor- oder Porphyrsteine verwendet worden. Tatsächlich in den Gebäuden, das ist alles nachgewiesen. Und ähnlich sieht es in Speyer auch aus. Die Stadt hat sich etwa halbiert oder sogar noch ein bisschen weiter verkleinert als halbiert, ist aber inzwischen mit einer festen Mauer umgeben. Aber innerhalb dieser Mauern wird ein römischer Standard gehalten, den man auch von vor der Krise kannte. Wir haben dann weiterhin offensichtlich fließend Wasser in der Stadt. Wir haben Druckwasserleitungen, Bleirohre. Das müssen Sie über eine Wasserversorgung erstmal sicherstellen. Und wir haben auch dort Privatbäder an einzelnen Stadtgebäuden, die mit aufwendigen Heizanlagen ausgestattet waren. Das setzt wiederum alle möglichen Warenlieferungsketten von Holz bis Wasser und all diese Dinge zusammen. Das ist logistisch gesehen nicht jetzt im Sinkflug begriffen, ne?
Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zu den Lebensbildern ein paar Worte sagen, die Herr Witschel kurz erwähnt hat. Und zwar ist es natürlich aus museumstechnischer Sicht, museumspädagogischer Sicht vor allen Dingen ganz wichtig, dem Besucher auch etwas in die Hand zu geben, dem er visuell einen Eindruck bekommt. Wie sah eine solche Stadt aus? Wie darf man sich das vorstellen? Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, ob wir das machen sollen und auch dürfen, weil natürlich ein solches Bild letztlich auch eine Realität widerspiegelt, die es so in letzter Konsequenz auch gar nicht gab. Wir haben es trotzdem gemacht, weil wir es auch für wichtig erachtet haben. Einfach einmal zu zeigen, so könnte es ausgesehen haben. Und diese Elemente, die eben Herr Himmelmann noch gerade erwähnt hat, eine Wasserleitung und eben große Gebäude, Marmorfußböden, Pflasterungen und so weiter. Das ist eine Mischung, genau.
Die wir ganz genau beziffern können. Da können wir sagen, hier gibt es die Stadtmauer.
Genau.
Und dort gibt es die Gräben. Also werden wir die Stadtmauer neben den Gräben auch haben, auch wenn wir sie noch nicht gefunden haben.
Exakt.
Und so haben wir uns durchgehangelt.
Im SWR2-Forum reden wir heute über Valentinian, den ersten römischen Kaiser seit dem Jahr 364 nach Christus. Und das ist verlässlich und bemerkenswert, ein Christ auf dem Thron der Cäsaren noch 16 Jahre, bevor das Christentum offiziell zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde. Herr Witschel, wie kam Valentinian zum Christentum?
Zu seiner Zeit, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, war schon ein erklecklicher Anteil der Einwohner des Römischen Reichs, noch lange nicht alle, auch das ist ein Thema, das wir thematisieren in der Ausstellung, aber doch schon ein erklecklicher Teil der Einwohner des Römischen Reichs Christen. So können wir annehmen, dass er bereits in eine christliche Familie hineingeboren wurde. Auch die Kaiser sind im 4. Jahrhundert seit Konstantin und seiner religionspolitischen Wende in aller Regel Christ, mit einer großen Ausnahme. Den Namen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Julian, der ist ja vor allen Dingen deswegen berühmt, weil er ein Abweichler, ein Apostat war, der sich nochmal den alten Kulten zugewandt hat. Von dieser antichristlichen Religionspolitik wendet sich dann Valentinian wieder ab. Er ist Christ und fördert dadurch auch das Christentum. Allerdings verhält er sich, das sagt Ammian auch ganz ausdrücklich, wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, relativ neutral. Er zwingt niemanden dazu, einen bestimmten Kult auszuüben. Das ist im Übrigen nicht nur der Auseinandersetzung mit den sogenannten Heiden geschuldet, sondern, das dürfen wir auch nie vergessen, es gibt auch innerhalb des Christentums im 4. Jahrhundert ganz scharfe Auseinandersetzungen um theologische Inhalte, die dann aber durchaus auch politische Streitigkeiten nach sich ziehen. Da versucht er sich so ein bisschen herauszuhalten, was andere Kaiser ganz anders getan haben, etwa auch sein Nachnachfolger sozusagen Theodosius, darauf hatten Sie ja gerade angespielt, der dann eben das Christentum tatsächlich zur alleingültigen Religion im Staat erhebt. So weit ist Valentinian eben tatsächlich nicht gegangen.
Das heißt, Herr Himmelmann, eine besondere Religionspolitik können Sie auch als Archäologe nicht feststellen. Da finden sich christliche neben alten römischen Kulttraditionen nebeneinander?
Das ist oft die Frage, wie erkennen Sie die Leute? Ne? Also wenn wir jetzt hier beerdigt würden, würde man an uns wahrscheinlich auch nicht sehen, ob wir jetzt Christen sind oder einer anderen Religion angehören. Und das ist tatsächlich in der römischen Zeit auch nicht anders. Wir haben in den letzten Jahren einen größeren Ausschnitt aus einem römischen Gräberfeld genau dieser Datierung in Speyer ausgegraben. Knapp 300 Bestattungen waren dort gewesen und wir haben kein einziges christliches Symbol dort gefunden. Es muss aber in dieser Zeit Christen gegeben haben oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass welche der bestatteten Christen sind. Genauso sieht es bei Kultbauten aus. Wir haben eine Reihe älterer Heiligtümer, von denen wir aber auch nicht überall immer sagen können, dass die in dieser Zeit noch sicher benutzt worden sind, indem man Münzfunde dort hat. Aber schon bei christlichen Kultbauten wird es sehr, sehr schwierig, weil wir wissen gar nicht, können wir die denn überhaupt erkennen. Das Christentum ist aus einer langen Tradition einer Religion im Verborgenen gekommen und hat sicherlich eine ganze Reihe von Hauskirchen und auch Einrichtungen gehabt, die eher unauffällig waren. Und umgekehrt gibt es in der Spätantike jede Menge Bautypen, die Apsiden zeigen, die man auf den ersten Blick vielleicht mit Kirchen Bauten in Verbindung bringen würde. Aber dann, wenn uns klare Spuren fehlen, wie Wandmalereien oder eben dezidiert christliche Symbole, ist es gar nicht so leicht zu sagen, hat man jetzt hier eine kleine Aula vor sich, in der irgendwelche Verwaltungsbeamte waren oder ist das eine Kirche gewesen? Das ist gar nicht so leicht.
Kleine Randnotiz, Frau Herget, die aber gerade Valentinian so aktuell auch irgendwie macht. Der Christ Valentinian war zweimal verheiratet. Von seiner ersten Frau hat er sich scheiden lassen. Er hat sich für eine schöne Dame dann aus bestem Hause entschieden und hat seine Frau sitzen lassen. War das damals ein Problem?
Durchaus. Also das hat man sicher nicht gerne gesehen, dass er sich ein Christ sozusagen zu seiner ersten Frau trennen ließ.
Ja, also die christlichen Quellen finden das nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite natürlich, wenn der Kaiser das macht, gibt es niemanden wirklich, der ihn daran hindern kann. Es gibt noch eine besondere Pointe bei dieser zweiten Frau, dieser schönen Justina. Das war nämlich die Witwe des vorhin von uns mehrfach erwähnten Magnentius, dieses Mannes, der für diese Magnentius-Wirren verantwortlich war. Das ist dann eher nur von anekdotischem Charakter. Man muss sich auch fragen, warum hat sich eigentlich Valentinian, wenn es nicht nur die Schönheit der zweiten Frau war, von seiner ersten Frau getrennt? Da könnte ein Grund gewesen sein, dass diese erste Frau, über die wir sehr wenig wissen, das ist so eine Figur, die so im Schatten steht, dass wir nicht mal ihren Namen ganz sicher benennen können. Es könnte ein Grund dafür sein, dass diese erste Frau aus relativ niedrigem Stand kam. Sie hatte ihm den einen Sohn Gratian, 359 geboren, danach aber kein weiteres Kind mehr. Und die zweite Frau Justina war eben sehr viel hochrangiger und auch im gewissen Sinne auch fruchtbarer, denn sie hat 370 etwa, fand diese zweite Hochzeit statt, dann tatsächlich noch 4 Kinder, einen zweiten Sohn, Valentinian den zweiten und noch 3 weitere Töchter geboren, in sehr kurzem Abstand bis zum Jahr 375, bis zum Tod Valentinians des Ersten. Also das hat dann auch für die weitere Dynastie noch eine erhebliche Rolle gespielt.
SWR2 Forum, wir müssen langsam zum Schluss kommen und da wollen wir vielleicht nochmal in die heutige Pfalz schauen, Herr Hemmelmann. Wir sind ja redlich bemüht, hier heute an einen ziemlich unbekannten Kaiser zu erinnern, wenn man nun in die Pfalz kommt. Und vielleicht muss man dazu sagen, von Valentinian, er ist ja auch nicht in der Region begraben, sondern in Konstantinopel.
Er ist in Konstantinopel begraben worden, ja. Allerdings kennen wir sein Grab nicht, also ja. Das von vielen anderen.
Aber wenn man heute in die Pfalz kommt, was erinnert denn eigentlich heute an Valentinian den Ersten?
Und wenn Sie heute in die Pfalz kommen, müssen Sie natürlich ins Historische Museum der Pfalz gehen und dort die Ausstellung über Valentinian sehen. Aber ansonsten haben wir eine Vielzahl von Fundorten, die man mit ihm in Verbindung bringen kann. Und nicht nur in der Pfalz, sondern auch in der gegenüberliegenden Kurpfalz. Das heißt also, auch in Ladenburg haben wir einen Burgus, der sich mit dieser Zeit in Verbindung bringen lässt. In Speyer haben wir tatsächlich nicht bedeutende, aber überirdische Ruinen der Stadtmauer, die man dort sehen kann. Wir haben in Eisenberg einen archäologischen Park, wo man Gebäudereste sehen kann, die in seine Zeit datieren. Wir haben in Altrip ein berühmtes Kastell, wo man vor Ort geringe Reste sehen kann. Natürlich ist das alles nicht vergleichbar mit der Pracht, die man in Trier sieht, wenn man dorthin fährt. Doch wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, dann kann man an vielen, vielen Stellen in der Pfalz einen Blick auf die Zeit erhaschen.
Es wäre ja nicht ungewöhnlich, wenn man dann doch sagt, der Name Valentinian ist dann doch mehr ein personeller Anknüpfungspunkt, ja, um sich ja doch dann irgendwie einer ziemlich fernen und komplizierten Zeit auch irgendwie nähern zu können. Stichwort Völkerwanderung.
Also genauso war es auch in der Planung der Ausstellung. Die Grundidee war sozusagen, die Pfalz in der Spätantike zu nehmen, weil sich dort eben vor allen Dingen durch die Forschung der Kollegen von der Landesarchäologie in den letzten 20, 30 Jahren unser Wissensstand ganz dramatisch geändert und verbessert hat. Und das mal in einer Ausstellung darzustellen, war ein wichtiges Anliegen. Und dann braucht aber eine solche Ausstellung eben auch einen Kopf, eine Person, an der man das zeigen kann. Und da lag es dann allerdings doch sehr nahe, auf Valentinian zu kommen. Da kommt eben nochmal dieses Element mit hinein. Kein anderer römischer Kaiser hat sich auch nur annähernd so häufig in der Region aufgehalten und das eben tatsächlich auch mal etwas bekannter zu machen und damit eben auch mal einen Kaiser vorzuführen, den nicht jeder kennt, ist dann durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe.
So, und was kommt jetzt nach der Ausstellung? Also reichen die Funde, reichen die Erkenntnisse dann irgendwann für einen Valentinian Wanderweg oder dergleichen vom Rhein bis zur Mosel?
Ja, ich meine, wir haben ja alle noch anderes zu tun. Das heißt also, uns ist nicht langweilig jetzt nach der Ausstellung, ganz und gar nicht. Aber was, sage ich mal, für mich auf der Tagung, die wir zu dem Thema abgehalten haben, eine wichtige Fußnote war, da war ganz viel Bedarf über die Zeit, die unmittelbar an die Regierung Valentinians anschließt und auch über das 5. Jahrhundert zu sprechen. Und das wäre tatsächlich, da gibt es eine ganze Menge ungelöste Fragen. Da ist es allerdings noch schwieriger als in der Zeit Valentinian, sag ich mal, feste Dielen zu finden, auf denen man laufen kann. Da ist sehr viel sumpfiges Gelände, sage ich mal, aus archäologisch-historischer Sicht. Aber das wäre eine Phase, der man sich sicherlich annehmen könnte.
Also das kann ich nur bestätigen. Die Zeit Valentinians ist noch hell erleuchtet, auch von den Quellen her. Wir konnten auch mit vielen Zitaten, die wir zum Teil auch an die Wand der Ausstellung gebracht hatten, arbeiten, weil, wie gesagt, viel über ihn berichtet wird. Wenn man dann in die Zeit nach ihm geht, eben in das 5. Jahrhundert, dann wird es quellenmäßig sehr viel dunkler. Aber es ist auch eine ganz, ganz wichtige Transformationszeit. Das Ende der römischen Herrschaft am Rhein, der Beginn der fränkischen Herrschaft, da tut sich also wahnsinnig viel, was dann auch für die Landes-, aber auch überregionale Geschichte für Jahrhunderte und vielleicht sogar für ein Jahrtausend prägend sein wird, sich dieser Phase nochmal zuzuwenden. Das würde mich auch als Wissenschaftler sehr interessieren.
Roms letzter großer Kaiser, wer war Valentinian der Erste? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Melanie Herget vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer, Dr. Ulrich Himmelmann, Archäologe ebenfalls in Speyer, und Professor Dr. Christian Witschel, Althistoriker an der Universität Heidelberg. Die Ausstellung Valentinian der Erste und die Pfalz in der Spätantike ist noch bis zum 11. August 2019 zu sehen, also noch eine ganze Zeit lang. Es gibt auch einen sehr schön gemachten Katalog. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.